Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Waldraff nah dran, Sport und Politik. Heute zu Gast der Vorsitzende des Vereins Saarländischer Sportjournalisten, Thorsten Klein. Hi Thorsten, freut mich, dass du da bist.
Patrick, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ich habe jetzt gerade Patrick genutzt. Also wir kennen uns ja schon länger, als du noch Sportler warst.
Das stimmt, schon lange her.
Und seitdem duzen wir uns. Deshalb ziehe ich das jetzt einfach durch.
Ne? So machen wir das. Wir duzen uns, ja. Vielleicht als Eingangsfrage, Thorsten, kannst du dich kurz mal vorstellen, wer bist du und was machst du so?
Ja, gerne. Also ich bin heute hier als Verein Saarländischer Sportjournalisten und dort habe ich den Vorsitz jetzt seit 5 Jahren und bin damit die Speerspitze der Sportjournalisten. Wir sind ein Team im Vorstand, die kümmern sich um die Belange der Sportjournalisten hierzulande. Wir sind jetzt so bei 70 Mitgliedern. Unser Anspruch ist es, dass jeder, der Sportjournalist im Saarland ist, auch Mitglied dieses Vereins ist, dieses Verbands ist. Und wir sorgen dafür, erstens, dass jeder seinen Presseausweis hat. Das ist wichtig, um sich zu kennzeichnen. Und zweitens, dass die Arbeitsbedingungen entsprechend stimmen dort, wo Journalisten unterwegs sind. Und dort sehe ich mich in erster Linie verortet. Wichtig für uns auch die Wahl zum Sportler des Jahres, die wir immer zum Ende des Jahres hin organisieren, als relativ kleiner Verein, für meine Begriffe die wichtigste gesellschafts- und sportpolitische Veranstaltung im Saarland, die wir mit relativ kleinem Personalkörper dort stemmen dürfen. Das sind so, sagen wir, sind so für mich die wichtigsten Stationen in dem VSS abgekürzt. Und damit ist auch schon klar, wo meine Wurzeln sind, nämlich im Sportjournalismus. Ich kann es kurz machen. Ich kam über einen Sportverein, meinen Heimatverein, den SV Aschbach, zur Saarbrücker Zeitung. Habe dann dort mein Unwesen getrieben in der Sportredaktion. Bin nach München zur Abendzeitung gewechselt, war dann dort auch in der Sportredaktion zur Zeit, als ein gewisser Jürgen Klinsmann Trainer beim FC Bayern war.
Hat man schon mal gehört, ja.
Leider ja. Also das war die Nummer mit den Buddhas auf dem Dach und so.
Neue Trainingsmethoden.
Neue Trainingsmethoden. Und bin dann dem Ruf einer Frau gefolgt, zum ersten Mal in meinem Leben, und zwar als Annegret Kramp-Karrenbauer angerufen hatte, ob ich mir vorstellen könnte, nochmal die Heimat zu wechseln, und habe dann den Sportjournalismus verlassen. Bin in Diensten der Landesregierung gewechselt, war dann 10 Jahre im öffentlichen Dienst, darunter 7 Jahre als Regierungssprecher bei Annegret Kramp-Karrenbauer im Kabinett, und habe mich dann vor nunmehr 6 Jahren selbstständig gemacht und begleite Unternehmen und Organisationen bei allen möglichen Fragen zur Kommunikation.
Mhm. Hast eben gesagt, bist du über den Verein sozusagen dann zum Sportjournalismus gekommen. Also ich kenne dich ja, wir haben gesagt, wir kennen uns schon längere Zeit. Deine Sportaffinität zieht sich praktisch das ganze Leben. Wie kam das dann damals? Was hast du in dem Verein gemacht? Also selber Sport getrieben oder direkt als Funktionär, als Pressesprecher eingestiegen? Und wie kam dann der Wechsel zum Sportjournalismus?
Ja, spannende Frage. Also ich hatte als Kind starke Probleme mit Asthma. Deswegen lange auch keinen Sport machen können oder noch dürfen. Jede Bewegung hat sofort sich ausgewirkt. Deswegen habe ich nicht die klassische Laufbahn, ne, von der F-Jugend hinzu, ne, durchgemacht. Das war dann eher im Hobbyfußball, ne, so mit der Straßen-, mit der Thekenmannschaft. Ne? Also wenn mich jemand fragt nach dem größten sportlichen Erfolg, dann ist es die Dorfmeisterschaft in Aschbach 2001.
Immerhin.
Ich bin in dem Verein aktiv gewesen und habe dort unter anderem 20 Jahre lang ein U19-Jugendfußballturnier organisiert. Das war so... Das gab es 42 Jahre lang, das Turnier. Ich bin jetzt 45, also ich war an Pfingsten nie woanders als in Aschbach auf dem Sportplatz. Habe dieses Turnier 20 Jahre lang gemacht. Also was habe ich in dem Verein gemacht? Überwiegend dieses Turnier.
Auch mit renommierten Mannschaften, glaube ich.
Ne? Da waren Mannschaften von bis, also das, was wir heute so unter dem Sport als Völkerverständigung verstehen, haben wir quasi umgesetzt. Mhm. Also da waren Mannschaften von Russland über Norwegen bis hin zu Benelux, Schweiz. Also ein kunterbunt gemischter Haufen, um es mal so zu formulieren. Und worauf ich besonders stolz bin, wir hatten über lange Jahre ein Team Saarlo Lux. Das heißt, wir haben eine eigene Mannschaft für unser Turnier zusammengestellt gehabt mit Spielern aus dem Saarland, aus Lothringen und aus Luxemburg, die sich sogar extra dafür getroffen haben, um für unser Turnier zu trainieren. Das ist für mich dann das berühmte, gelebte Europa, von dem in der Politik immer gerne gesprochen wird.
Und dann der Sprung zum Sportjournalismus. Wie kam das? Bist du angesprochen worden oder hast du selber den Kontakt
Ich habe mir gedacht, wenn doch so ein Turnier stattfindet, dann muss das doch in der Zeitung stehen.
das stimmt.
Und dann bin ich damals nach Lebach, da war noch eine Redaktion, eine Lokalredaktion der Saarbrücker Zeitung, und habe gesagt, ich hätte ein Thema, das muss doch irgendwie in die Zeitung, was muss ich denn jetzt tun? Und dann hat die Redakteurin, die dort saß, die Hannelore, die hat dann gesagt, dann schreib doch was. Wir veröffentlichen das, und wenn das gut ist und du öfter schreibst, dann kannst du dir noch ein paar Euro nebenher verdienen. Das war so parallel zum Abi, und so habe ich dann angefangen, Texte für die Saarbrücker Zeitung zu schreiben, und dann wurde es mehr und mehr und mehr und mehr. Dann habe ich auch in die Richtung studiert, Informationswissenschaft an der Universität des Saarlandes, und so hat sich das dann nach und nach entwickelt. Also aus der Lokalredaktion in den sogenannten Mantel, ne, das ist so, die Mantelredaktion ist die Redaktion bei einer Zeitung, die dann Länder, das Land abdeckt, also überregional, regional und überregional, und habe dann irgendwann dann den Sprung in die Bundesliga gemacht. Wenn man über die Abendzeitung in München reden, dann ist das für mich dann, ne, der Sprung in die Bundesliga gewesen.
Und am Anfang dann über Fußball logischerweise Bericht erstattet, über die kleineren Ortsvereine, und dann irgendwann aber auch über andere Sportarten, zum Beispiel auch Karate. Kann mich noch gut erinnern, als du als ganz junger Journalist in Buß unten im Keller in der Turnhalle gesessen hast, und ich glaube, ich war 12 oder 13, und du dann dir das Training angeguckt hast und danach mich interviewt hast, was, glaube ich, mit der erste Journalist, der überhaupt über mich berichtet hat. Von daher bleibst du da immer in Erinnerung. Und wie kam das? Das ist ja auch dann herausfordernd, sage ich mal, neben dem Studium als freier Mitarbeiter. Die Fußballaffinität war da, aber plötzlich muss man dann sich auch in andere Sportarten reindenken. Wie hat das funktioniert, und bekommt man da auch dann von der Saarbrücker Zeitung jemanden an die Seite, der schon erfahrener ist und da vielleicht auch dann Input liefert?
Nee, es ist der berühmte Sprung ins kalte Wasser. Also da gibt es weder jemanden, der dich anleitet, noch jemanden, der dich begleitet, sondern das ist, ja, wenn ich die Parallele ziehen darf, im Grunde wie in der Politik auch. Da wird ja gerne diskutiert, wie kann denn jemand ein Ministerium übernehmen zu einem Thema, von dem er keine Ahnung hat. Für meine Begriffe ist das weniger eine Frage der Fachkompetenz, sondern eine Frage der Methodenkompetenz. Also bin ich denn in der Lage, mich in so ein Thema reinzuarbeiten? Und wenn ja, wie schnell und wie gut? Und so war das bei mir damals auch. Ich kam ja quasi aus dem Fußball als Haussportart und musste dann irgendwann über die Saar Louis Hornets in der Baseball-Bundesliga berichten, und habe ja von Baseball bis dato keine Ahnung gehabt. Und so gab es diverse Sportarten, die du dann entdeckst. Ich war bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und habe mir dort, also als Gast des damaligen NOK, Nationalen Olympischen Komitees, und habe mir dann, ich glaube, 12 oder 13 verschiedene Sportarten angeguckt. Das war total spannend. Also von Beachvolleyball über Hockey bis hin zu Boxen. Und da musst du dich ja reinarbeiten. Und dort reinzufinden, das finde ich, können halt Journalisten besonders gut, weil es genau deren Ding ist. Sich in Themen schnellstmöglich reinzuarbeiten, Informationen zu sortieren, das Relevante rauszufiltern und das dann so zu verwerten, dass es draußen auch noch jemand versteht. Das ist die berühmte Reduktion von Komplexität, also komplexe Themen so zu verpacken und so klein zu machen, dass auch jeder verstehen kann. Das ist die große Kunst, zum Beispiel bei der Bild.
Das stimmt, ja. Ja, das Inhaltliche ist das eine, das Fachliche. Das andere ist natürlich auch, dass man sich ein Netzwerk aufbaut im Sport, auch dass man weiß, wer ist für welche Sportart Ansprechpartner, von wem bekomme ich welche Informationen. Von daher stelle ich mir diesen Sprung dann aus dem Saarland nach München schon zumindest mal als Herausforderung vor, weil man da ja dann zwar Ahnung hat von den Sportarten wahrscheinlich, insbesondere im Fußball. München spielt ja wahrscheinlich der FC Bayern eine ganz große Rolle bei der Berichterstattung, aber gleichzeitig muss man sich ja auch ein neues Netzwerk aufbauen und dann noch vor dem Hintergrund, die Konkurrenz ist ja auch größer. Es gibt mehr Medien, die auch in München aktiv sind. Wie hat das funktioniert?
Also in der Tat hat mir diese Frage noch nie jemand gestellt, aber das war für mich die größte Herausforderung. Du hast es ja gesagt, also in München gibt es alleine 5 Tageszeitungen. Die AZ ist eine davon und so mit die traditionsreichste. Die erste Zeitung in der Nachkriegsdeutschland, die mit einer Abendausgabe rauskam, sehr liberal angelegt. Und wir haben jeden Tag die Berichterstattung über den FC Bayern gehabt, damals aber auch noch über 1860 München in der zweiten Liga. Und dann kannst du dir vorstellen, musst du jeden Tag eine komplette Seite füllen, ne? Pro Verein. Das heißt, du brauchst 3 bis 5 Geschichten. Das heißt, dazu brauchst du wiederum mindestens, ne, 5 bis 10 Ansprechpartner, ne, die dir helfen, diese Geschichte rund zu machen. Diese Nummern rauszukriegen, das war schon nicht so ohne. Das Gute ist, bei der AZ gab es so ein Sammelarchiv von Klitschko bis hin zu Mutter Beimer, ne, aus der Lindenstraße, wenn es um Promi-Tipps oder sowas ging, dann konntest du die zumindest mal abtelefonieren, aber diese Bindung, die konntest du nie aufbauen. Hinzu kommt, München ist halt eine Weltmetropole mit Herz, wie sich die Stadt selbst bezeichnet. Und dort ist es halt sehr viel anonymer als hier im Saarland. Da lobe ich mir, und da habe ich das auch wirklich erst schätzen gelernt, die Kleinheit unseres Landes. Bei der Diskussion, ob Großes entsteht, immer im Kleinen, denn ein richtiger und passender Slogan ist, kann ich nur sagen, es funktioniert, weil hier im Kleinen sehr viel Großes passiert. Und das habe ich erst so richtig schätzen gelernt, als ich dann nochmal zurückkam und habe dann auch ganz bewusst Netzwerkaufbau betrieben, was ich vorher immer nur so durch Zufall gemacht hatte. Und was ich mitgenommen hatte von einem Manager eines Fußballvereins, der hat gesagt, vor dir war hier ein Journalist, der hat immer mit allen gesprochen. Und dann habe ich mir überlegt, was der mir damit sagen wollte. Und ich habe es ab dann genauso gemacht und bin dann nach dem Spiel immer die berühmte dritte Halbzeit geblieben und habe geguckt, dass ich mit möglichst vielen quatsche, weil dann kannst du puzzeln. Ja. Und dann siehst du ja erstmal, ne, was ist da wirklich los. Weil in jedem Verein, in jeder Organisation ja immer interessengeleitet Informationen weitergegeben werden.
Das ist ähnlich wie in der Politik, auch da macht es ja Sinn, viel vor Ort zu sein, mit den Leuten zu sprechen, Input aufzunehmen, um dann auch ableiten zu können, welche politischen Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen, um dem Herausforderungen vor Ort auch gerecht zu werden. Ne?
Das ist mit der Grund, warum ich zum Beispiel vor jedem Heimspiel im Ludwigspark beim 1. FC Saarbrücken immer auf die Pressetribüne gehe und allen Kollegen die Hand schüttle, obwohl ich ja dort nicht als arbeitender Journalist dann in diesem Moment bin, sondern als Zuschauer eines Fußballspiels. Aber ich habe dann den Kontakt, ich will hören, ich will wissen, was ist los, was bewegt und wo müsste man denn noch was tun. Ganz genauso. Man wird dann sagen, nah bei the light.
So ist das, genau. Im Saarland noch besonders wichtig.
Ja. So ist es.
FCS, Stichwort zu deiner Person noch. FCS und du, was ist das für eine Beziehung?
Ah, das ist gar nicht so trivial, weil in dem Moment, in dem ich ja VSS-Vorsitzender bin und Vorsitzender der Sportjournalisten, trete ich diesem Verein ja anders gegenüber auf. Wenn es dann Schwierigkeiten gibt bei Akkreditierungsverfahren oder bei den Arbeitsbedingungen im Stadion oder wie auch immer, dann nehme ich ja dort eine andere Rolle ein. Wenn ich diese Rolle nicht habe, dann gehöre ich zu den Dauerkartenbesitzern und bin auch Mitglied in diesem Verein, so viel zur Transparenz. Und kann auch sagen, dass zu der sagenumwobenen DFB-Pokalsaison im vergangenen Jahr ich für mich beschlossen hatte, wir müssen das, was dort historisch passiert ist, das war nach dem Sieg gegen den FC Bayern, dann festhalten für die Nachwelt, was wir hier erlebt haben, und habe dann mit meinem Sohnemann zusammen, na, viele Grüße an Janis, habe dann mit meinem Sohnemann zusammen ein Magazin dazu geschrieben, gemeinsam mit anderen Sportjournalisten, die Spiele auch allesamt miterlebt haben, das ist, sagen wir, ein Zeitdokument, ein historisches Dokument, in dem nochmal festgehalten ist, was denn rund um das Spiel auch alles passiert ist. Und ich finde, dass man das auch im Sportjournalismus viel öfters nochmal rausarbeiten dürfen, dass dieses berühmte Fußball ist mehr als ein 1:0 oder Sport ist Kit für die Gesellschaft, dass das einen viel größeren und breiteren Stellenwert einnehmen müsste. Wenngleich es in den Redaktionen schwierig ist, diese Themen zu fahren, weil das sind die Themen, die dann online nicht geklickt werden, weshalb dann die Währung klicken, die für meine Begriffe alt ist, aber trotzdem immer noch vorherrscht, dann eher das Thema vorgibt und es muss dann irgendein Skandal sein. Ich bin da mittlerweile lieber Anhänger eines konstruktiven Journalismus. Man kann sich auch alles selbst kaputt machen in einem kleinen Land.
Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, auch auf die neuen Herausforderungen des Journalismus, insbesondere auch Qualitätsjournalismus, seriöser Journalismus im Hinblick auf der anderen Seite betriebswirtschaftliche Zwänge, unter denen man ja auch steht als Journalist, beziehungsweise auch als Zeitung oder Fernsehen. Wie bist du Vorsitzender des Vereins Saarländischer Sportjournalisten geworden? Also als Regierungssprecher ging das ja wahrscheinlich nicht. Danach hast du das Amt übernommen. Wie kam das? Bist du gebeten worden? Hast dich drum bemüht?
Das ist relativ schnell erzählt. In der Historie des VSS gab es vor mir vier Vorsitzende. Sagen wir so, die man immer noch so kennt. Werner Zimmer, ne? Mr. Sportschau, Gott hab ihn selig. Dann Roman Bonner, heute immer noch beim SR als Fernsehchef. Und dann Thomas Wollscheid, ein Urgestein des saarländischen Sportjournalismus. Die waren vor mir in einer Ahnengalerie, in der ich mich schwer getan habe, mich einzuordnen. Aber als der Thomas anrief und sagte, du, nach, ich glaube, 16 Jahren war er an der Spitze, ist für mich Schluss, könntest du dir vorstellen, habe ich dann eine Nacht drüber geschlafen und zugesagt, weil das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin jetzt nicht mehr aktiv im Journalismus drin, aber weiß ja um die Rahmenbedingungen und glaube, mit der Erfahrung, die ich mitbringen kann, dann dem Verband noch was Gutes tun zu können. Deswegen habe ich das gemacht. Werd aber, und das weiß der Vorstand, im nächsten Jahr nicht mehr kandidieren, sondern dort wird es einen weiteren Wechsel geben. Das hat ausschließlich persönliche Gründe und ich glaube, es ist wieder gut, wenn an der Spitze dann jemand steht, der im Journalismus aktiv drin ist. Mhm.
Du hast eben schon eingangs ein bisschen was erzählt zum Verein, was für Aufgaben hat der Verein, was für Aufgaben hat auch der Vorsitzende. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen konkretisieren.
Im Grunde genommen ist die Aufgabe eines solchen Verbandes ähnlich wie bei einer Gewerkschaft. Es ist das Thema, wie vertrete ich die Interessen meiner Mitglieder? Das ist ja ein Zusammenschluss aller Sportjournalisten im Saarland. Diesen Anspruch haben wir auch, dass alle, die sportjournalistisch aktiv sind, bei uns Mitglied sind. Muss ich hinzufügen mit ein, zwei kleinen Ausnahmen, weil wir tun uns im Berufsstand schwer mit Bloggern und möchte gern Journalisten. Da gibt es auch in der Tat zwei, drei schwierige Konstellationen, nicht nur im Saarland. Ich weiß, dass das ein Thema ist, was bundesweit diskutiert wird. Also wie wird man Journalist? Vielleicht kann ich das noch ganz kurz ausführen, weil das ja nur die wenigsten wissen. Journalist ist anders als zum Beispiel bei einer IHK-Ausbildung kein geschützter Begriff. Also jeder, der irgendwann mal irgendwo irgendwas veröffentlicht hat, darf sich per Definition Journalist nennen. Also hast du mal was für die Schülerzeitung geschrieben, bist du hiermit Journalist. Dadurch, dass wir aber in einem Verband organisiert sind, muss man verschiedene Kriterien erfüllen, um aufgenommen zu werden. Man muss zum Beispiel nachweisen bei der Aufnahme, dass man hauptberuflich, also dass man seine Haupteinkünfte aus dem Sportjournalismus erzielt. Man braucht zwei Bürgen aus der Mitgliedschaft, die nachweisen, ja, das können wir bestätigen. Und so gibt es 5, 6, 7 Kriterien. Und womit wir uns dann auch verbindlich ja, auf was wir uns verbindlich einlassen, ist ja der sogenannte Pressekodex. Der hat 16 Ziffern. Dort drin ist festgehalten, wie ein Journalist zu arbeiten hat. Der ist der Wahrheit verpflichtet, ist der Sorgfalt verpflichtet. Er muss immer beide Seiten hören. So gibt's 16 Punkte. Und das, was wir gerade so in der gerade digitalen Welt erleben, ist, dass irgendwelche Menschen publizieren. In den seltensten Fällen ist es der Anspruch, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, sondern eher seine eigene Meinung kundzutun oder Interessen zu vertreten. Und dann stellt sich die Frage, ist ein solcher denn Journalist? Von der Definition, jeder, der publiziert, wäre er es. Von den Kriterien, die wir aber anlegen, um jemanden aufzunehmen, ist es nicht. Und damit tun wir uns grundsätzlich schwer. Das ist auch ein großes Thema, was bundesweit diskutiert wird. Welcher Blogger wird denn in einem Bundesliga-Stadion akkreditiert, also zugelassen mit einer Arbeitskarte für den Medienbereich? Und da haben wir auch hierzulande schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Jemandem aber keine Akkreditierung zu geben, wiederum könnte andere Schwierigkeiten verursachen. Nämlich negative Stimmung dem Verein gegenüber. Oder je nachdem, in welcher Konstellation auch der berühmte Ruf nach Artikel 5 Grundgesetz, nämlich die Meinungsfreiheit, also man darf niemanden ausschließen, das ist ein schwieriges Thema. In dieser Gemengelage die Interessen immer noch mal auszugleichen. Da sehe ich auch eine große Verantwortung, ne, des VSS drin. Wir sind auch Ansprechpartner für Profivereine, von denen wir, also insbesondere im Fußball, dann ja derer drei im Saarland haben, um denen zu helfen, wen lassen wir denn in einem Stadion als Journalist zu und wen nicht.
Das heißt, als Vorsitzender bist du sowohl intern für, sage ich mal, ausgleichend und moderierend tätig und extern sozusagen als Interessenvertreter der Sportjournalisten insgesamt. Bist du dann auch derjenige, der gegenüber anderen Akteuren dann auch für den Verein spricht?
Ja, ja. Also wir hatten die Situation in der vergangenen Saison, dass es verschiedene Vorfälle rund um den 1. FC Saarbrücken gab, damals noch mit einem Pressesprecher, der heute nicht mehr da ist. Und dort musste ich dann natürlich die Stimme erheben. Ja? Also für die Organisation, für die Kolleginnen und Kollegen, und dort Klarstellung beziehen.
Wie ist es so generell um den Sportjournalismus im Saarland bestellt? Also im Hinblick auf Medienvielfalt, klar, es gibt Saarbrücker Zeitung, es gibt den SR. Wie viele Sportjournalisten gibt es darüber hinaus?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also wir sind in der Organisation um die 70. Da sind auch noch die dabei, die mittlerweile im Ruhestand sind, denen wir aber immer noch mal diese Heimat bieten wollen. Wir haben noch so um die 15 aktive Sportjournalisten. Du hast die beiden Hauptmedien ja schon genannt. Ich finde es schade, dass bei Radio Salü der Stellenwert des Sports weniger geworden ist, was ich aus betriebswirtschaftlichen Gründen allerdings nachvollziehen kann. Ich finde es schade, dass die Bild nicht mehr mit einer eigenen Saarland-Ausgabe und damit auch nicht mehr mit einer eigenen Rubrik für den Saarsport erscheint, was ich aus betriebswirtschaftlichen Gründen nachvollziehen kann. Demzufolge konzentriert sich in der Tat sehr viel auf die zwei verbliebenen großen Medien. Wir dürfen aber andere nicht vergessen, ne, von Forum Magazin bis hin zu. Und sorgt mich in der Tat ein Stück weit um die Zukunft des Sportjournalismus, hat aber nicht unbedingt nur was mit dem Saarland zu tun, sondern generell, weil der Beruf aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht mehr der attraktivste zu sein scheint. Vielleicht ist es aber auch ein Thema, dass wir es uns selbst immer schlecht reden und dort vielleicht auch im Kopf den Schalter umlegen müssten und uns viel stärker rausgehen müssten mit welch tollen Beruf wir ausüben dürfen. Also welche Menschen ich kennenlernen durfte in der Zeit, was ich von denen alles gelernt habe. Welche Gesprächspartner du hattest, ne, von bis. Also in München hatte ich einen Kaffeetrink mit Steffi Graf, ne. Wann triffst du die sonst? Ne? Ich war mit Ottmar Hitzfeld unter vier Augen zusammen. Und also das sind ja Menschen, an die kommst du ja normalerweise nicht ran. Das sollte man vielleicht noch mal besonders herausstellen, um Nachwuchskräfte zu gewinnen. Aber da du ja speziell nach dem Saarland gefragt hast, uns fehlt hier ein Ausbildungsgang. Oder ein Studiengang, das gab es früher mal, die Informationswissenschaft zum Beispiel. Also es gibt heute im Saarland nichts mehr, was irgendwo irgendwie mit Journalismus zu tun haben könnte. Demzufolge ist das Rekrutieren von Nachwuchsjournalisten in der Tat schwierig geworden.
Aber das Angebot wäre schon da an Stellen für Sportjournalisten.
Das Angebot ist da. Also ich weiß zum Beispiel von den Kollegen bei der Saarbrücker Zeitung, dass die froh sind für jeden, der mal reinschnuppern will. Ne? Ich habe ja auch irgendwann mal mit einem Praktikum angefangen, wurde dann Freelancer. Ne? Also habe dann als Freiberufler dann geschrieben, war nicht angestellt dort, aber im regelmäßigen Auftragsverhältnis. Und das hat wiederum dazu geführt, dass dann danach die Schritte, wie eben beschrieben, kommen konnten. Ich weiß von den Kollegen dort, die wären froh, hätten sie noch mal den einen oder anderen, insbesondere vor dem Hintergrund, sollte der 1. FC Saarbrücken aufsteigen. Auch das hat ja eine direkte Auswirkung auf die Medienwelt. Bräuchtest du als Saarbrücker Zeitung jemanden, der nichts mehr anderes macht, und zwar jeden Tag? Nur noch über den FCS berichtet. Ich kann das ja aus meiner Zeit in München bei der Abendzeitung nochmal in Erinnerung rufen. Ne, wir haben jeden Tag eine Seite über den FC Bayern produziert. Wir haben jeden Tag eine Seite über 1860 München produziert. Und so wäre das dann hier auch.
Dementsprechend brauchen wir auch Manpower. Die Frage ist halt, wenn sich wirklich, wie du jetzt gesagt hast, wenn du die Zukunft schwierig siehst für den Sportjournalismus, vielleicht mal die allgemeine Frage, welche Bedeutung hat denn der Sportjournalismus für den Sport? Weil wenn der über den Sport immer berichtet wird, es gibt ja ganz viele Randsportarten, wo auch der Sportler motiviert wird dadurch, dass er auch medial stattfindet, weil er eh schon kein Geld verdient oder irgendwie auf andere Art und Weise Vorteile mit, die ganze Leistung, die man dort auch einbringen muss, die muss ja irgendwo auch honoriert werden. Und oft ist es ja auch so, dass dann über die Erfolge berichtet wird. Siehst du das in Zukunft noch gewährleistet? Und wenn nicht in dem Ausmaß wie aktuell, welche Konsequenzen könnte das auch für den Sport haben?
Spannende Frage. Ich habe ja promoviert in der Medien- und Kommunikationswissenschaft und ich habe mich mit dem Thema Algorithmen auseinandergesetzt. Also inwiefern wirken Algorithmen auf die Demokratie? Und das lässt sich ganz gut übertragen. Mein Eindruck ist, das ist jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, aber mein Eindruck ist, dass der Stellenwert der klassischen Medien zunehmen wird, weil wir merken, dass in der digitalen Welt immer mehr Trolle unterwegs sind, also nervtötende Deppen, dass in der digitalen Welt immer mehr berühmte Fake News unterwegs sind und wir nicht mehr wissen, können wir dieser Quelle überhaupt noch vertrauen. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass der Stellenwert von Printprodukten und auch den immer klassischen Medien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, nochmal an Bedeutung gewinnen wird. Ich bin überzeugt davon, dass die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in genau diesen Redaktionen wichtiger werden wird. Und ich glaube, es liegt auch ein Stück weit an uns selbst, das auch nochmal zu transportieren. Weil das, was du eben beschrieben hast, ist ja korrekt. Jemand, der sich quält, also gehen wir mal Richtung Olympia, ne, so Tim Hellwig, ne, jemand, der sich 4 Jahre lang quält, jemand, der sich 4 Jahre lang vorbereitet auf diesen einen großen Moment, der gewinnt Gold in Paris und wird nicht gefeiert. Also dieser, wie heißt diese Bauernregel, der Applaus ist das Brot des Künstlers. So sehe ich das in diesem Falle auch. Der muss gefeiert werden, der braucht diese Bühne. Im Übrigen, das ist der beste Botschafter unseres Landes, das ist derjenige, der die saarländische Flagge hochhalten kann, unabhängig davon, ob der jetzt im Saarland geboren ist oder nicht. Wir vereinnahmen die ja immer sehr schnell.
Und für die Sportart Botschafter.
Er ist der Botschafter für das Land, er ist ein Botschafter für die Sportart, er ist aber auch ein Botschafter dafür, dass sich Leistung noch lohnt. Mhm. Dass es sich lohnt, 4 Jahre lang auf diesen einen Tag hinzuarbeiten und wenn es dann funktioniert hat, muss man auch genau diese Geschichte erzählen. Und dort sehe ich auch Medien dann in der Pflicht. Das hat nichts mit Lobhudelei und PR-Arbeit dann zu tun, sondern ich finde, eine solche Leistung gehört dann auch wertgeschätzt, auch in der medialen Darstellung. Und diese Bühne, die wir damit diesen Athletinnen und Athleten bauen, die steht denen auch zu. Das ist auch mit der größte Antrieb, warum ich sage, die Wahl zum Sportler des Jahres im Saarland, die muss es weiterhin geben, auch wenn es schwierig mit der Finanzierung dieser Veranstaltung ist. Da will ich keinen Hehl draus machen. Aber diese Veranstaltung muss es weiter geben, weil dort präsentieren wir die Leistungsträger unserer Gesellschaft und dort zeigen wir, dass Leistung sich lohnt und dort zeigen wir, dass wir mit Spitzenleistung auch Botschafter unseres Landes entsenden und Vorbilder für unsere Kinder. Mein Sohnemann, ich habe ihn eben erwähnt, ist 11. Der spielt selbst Fußball, der spielt auch selbst Tischtennis. Natürlich guckt er, was Patrick Franziska macht.
Vielleicht noch kurze Erklärung, falls jemand die Veranstaltung nicht kennt, was hoffentlich nicht vorkommt, aber es ist im Prinzip, wird einmal im Jahr werden die besten saarländischen Sportler geehrt und sind dann sozusagen als Saarsportler ausgezeichnet, ganz offiziell. Und du und auch dein Verein kümmern sich dann darum, die das Ganze organisieren, dass dementsprechend auch Bericht erstattet wird. Und das ist ja auch nochmal eine Bühne, die ihr dann den Sportlerinnen und Sportlern bietet.
Das kann ich vielleicht nochmal einordnend sagen. Also vielen Dank für den Hinweis. Die Wahl zum Sportler des Jahres wird am 28. Dezember dieses Jahr in der Gebläsehalle Neunkirchen wieder sein. Und dass wir als Verein saarländischer Sportjournalisten eine solche Veranstaltung organisieren, ist in Deutschland einmalig. In den anderen Bundesländern ist es nicht normal, dass Sportjournalisten eine solche Veranstaltung organisieren. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal hier im Saarland. Roman Bonnet hat das damals mit Werner Zimmern gemeinsam auf den Weg gebracht. Das finde ich, müssen wir auch weitertragen. Das muss die Veranstaltung im Saarsport bleiben. Für meine Begriffe ist das ja nicht nur, ich entsende jetzt die Botschafter oder ich gebe denen eine Bühne, sondern wir laden ja auch immer noch mal ehemalige ein. Ne? Die Olympioniken des Saarlandes sind immer allesamt eingeladen. Das ist ein Treffen ehemaliger, aktueller Jeder kann voneinander lernen. Wir müssen für meine Begriffe in der Zeit, in der wir leben, viel mehr solche Möglichkeiten bauen, nochmal Menschen zusammenzubringen, Brücken zu bauen, damit wir diesen Trend hin zu den Rändern in unserer Gesellschaft schnellstmöglich entgegenwirken. Und da sehe ich den Sport in der Tat als, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das moderateste Mittel. Besser als jede politische Anstrengung.
Naja, kommt voran. kann ich nur bestätigen. Also war ja schon häufig bei der Veranstaltung zu Gast. Ist wirklich eine super Sache. Kann ich nur werben. 28. Dezember hast du schon erwähnt. Vielleicht hat der eine oder andere Interesse, dann auch wirklich vorbeizukommen. Aber nochmal auf den Sportjournalismus zurückzukommen. Du warst vor, wie lange ist das her, als du Sportjournalist warst?
Ausgestiegen bin ich, als ich dann in Diensten der Landesregierung gewechselt bin. Also das ging dann los im Jahre 2009.
2009, also 16 Jahre her. Damals natürlich Hauptfokus auch der sportjournalistischen Berichterstattung auf Printmedien. Heute, wie hat sich der Sportjournalismus gewandelt? Auch im Hinblick auf Digitalisierung, Social Media ist eben schon angesprochen worden. Du hast gesagt, zwar die klassischen Medien werden deiner Meinung nach nochmal an Bedeutung gewinnen, weil sie einfach auch Qualitätsjournalismus gewährleisten, aber trotzdem sind ja die Kommunikationskanäle auch andere, auch der klassischen Medien, als das vielleicht noch vor 16 Jahren der Fall war. Was hat sich da getan und was ist da auch nochmal an neuen Aufgaben auch auf Sportjournalismus zugekommen?
Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Ja. Nee, Spaß beiseite.
Du kriegst das kurz zusammengefasst.
einfach gefragt, komplex geantwortet. Ich probiere es trotzdem zusammenzufassen. Wo beginnen wir? Also ich komme noch aus einer Zeit, da hieß es Digital First. Also das war so die Zeit, als zusätzlich zur Printausgabe diese Online-Medien aufgetaucht sind. Also ich habe damals abendzeitung.de mit aufgebaut. Wenn wir von einem Termin zurückkamen, mussten wir sofort die Online-Version schreiben. Und dann stand dort mehr dazu in der morgigen Printausgabe. Jetzt leben wir in einer Zeit, da sind wir so weit, die Bild macht das vor, digital only. Dass gewisse Themen nur noch digital stattfinden, was ich sehr schade finde. Und ich habe den Eindruck, der Journalist vor Ort müsste die berühmte eierlegende Wollmilchsau sein, weil der muss Spielbericht schreiben, der muss Interviews führen, der sollte im besten Falle auch noch mit dem Video gerade alles festhalten, der sollte noch die Fotos dazu machen, ne, und dann alle möglichen Kanäle bespielen. Das geht nicht. Was ich feststelle ist, je mehr Kanäle dazukommen, umso mehr Personal braucht's, was schwierig ist in Zeiten knapperer Kassen und wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen. Was ich feststelle ist, der Anspruch an die Berichterstattung in den klassischen Medien hat sich geändert. Diese klassische 1:0 Berichterstattung reicht nicht mehr aus. Also nur zu beschreiben, dass die HG Salui jetzt in der dritten Minute schon mit 4:0 in Führung gegangen ist und die Torschützen waren, reicht nicht mehr aus. Es braucht die Geschichte dahinter. Für meine Begriffe entwickelt sich gerade Tageszeitung oder auch das Fernsehen immer stärker hin zum Magazin, ne, dass es Hintergründe gibt, ne, dass es tiefergehender ist. Und alles das, was ich zum Spielverlauf wissen will, kann ich ja in sämtlichen Apps dieser Welt dann im Live-Ticker mitverfolgen. Dort muss ich nicht mehr beschreiben, wer jetzt geflankt hat und wer daneben geköpft hat. Das habe ich alles schon mehrfach gesehen. Dahingehend wandelt sich ja grundsätzlich auch der Anspruch an die Berichterstattung. Zum anderen, wenn dann ein Verein hochgeht, so wie gerade in Elversberg passiert und spielt dann in der zweiten Fußball-Bundesliga, ändern sich ja auch die Rechte, ne? Und die Vergabe von Fernsehrechten, von Übertragungsrechten, auch das ist ja ein ständiges Thema. Na, wie viel Geld geben wir denn wofür aus in Deutschland? Und dort darf dann halt der SR, ne, in gewissen Formaten keine Bewegtbilder zeigen, weil er die Rechte daran noch nicht hat. Auch dann wandelt sich ja wiederum die Rolle des Journalisten. Also ich würde mal so sagen, der Journalist ist in einer dauerhaften Transformation, der ist in dauerhaften Veränderungsprozess drin, muss sich immer noch mal neu an die Herausforderungen anpassen. Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, immer noch mal im Blick zu behalten, welche Rolle ich gerade habe. Da müssen wir uns öfters mal schütteln, noch mal drüber nachdenken, wozu sind wir eigentlich da, und dann fokussiert unseren Job machen. Und der Job ist zu reportieren, Das ist der berühmte Reporter. Nämlich das, was ich wahrgenommen habe, reportiere ich für diejenigen, die nicht vor Ort sein konnten. Mhm. Das ist der eine Job. Und der andere Job, der wird gerne als der investigative Journalismus beschrieben ist, Hintergründe aufdecken, Missstände aufzeigen und auch mal den Finger in die berühmte Wunde legen, wenn was nicht so läuft, wie es soll.
Aber nach deiner Beschreibung, also die Anforderungen an Sportjournalisten wird immer umfangreicher sozusagen. Gleichzeitig aber auch von dir schon angesprochen, der betriebswirtschaftliche Druck oft sehr groß. Gleichzeitig der Fachkräftemangel, also das Angebot an offenen Stellen ist wesentlich größer als die Nachfrage. Wie passt das zusammen? Also wie lange können sich Zeitungen noch halten? Wird es dann Zeitungssterben geben? Verdient man im digitalen Bereich genauso viel Geld wie im Printbereich? Kann man das damit den Wegfall sozusagen der Auflage im Printbereich kompensieren mit digitalen Angeboten? Vielleicht da so ein grober Überblick.
Du hast das ja gut schon zusammengefasst. Im Grunde genommen ist das, was du gerade über den Sportjournalismus beschrieben hast, genau das, was in anderen Branchen auch herrscht. Für meine Begriffe liegt der Schlüssel dafür im Kopf. Also wir müssen das im Kopf hinkriegen, und zwar jeder Einzelne. Was natürlich relativ einfach jetzt zusammengefasst ist. Aber was wir brauchen, ist in der Tat mal ein Geschäftsmodell für den Journalismus im digitalen Zeitalter. Das hat noch niemand gefunden. Das gibt es auch so nicht. Also wird es das geben, hätten wir wahrscheinlich schon einige Millionäre mehr. Wird es ein Printsterben geben? Dieses Schreckensszenario wurde schon gemalt, da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich meine Magisterarbeit geschrieben, das war so 2007, 2008. Man kann nachweisen, dass die Anzahl an Printmedien abgenommen hat. Aber Print wird nie verschwinden, genauso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk nie verschwinden wird. Die Frage ist nur, welche Qualität setzt sich durch. Die Zeit, also die Wochenzeitung Die Zeit, die hat mal einen Content Director eingestellt zu einer Zeit, als andere Tageszeitungen sich auf Art Directoren konzentriert hatten. Also es ist schön. Und die anderen haben halt geguckt, ist es inhaltlich gut. Für meine Begriffe liegt dort der Schlüssel. Also es ist eine Frage der Qualität. Qualität wird sich durchsetzen, auch davon bin ich überzeugt. Da schließe ich nochmal an das an, was ich eben auch schon über die Sportlerinnen und Sportler gesagt habe, nämlich Leistung zahlt sich aus. Deswegen brauche ich jetzt keinen Appell an die Sportjournalistinnen und Sportjournalisten zu senden. Das ist klar, dass die einen Anspruch haben an sich selbst, aber den sollte man noch intensivieren und noch stärker auf Qualität setzen. Und dann gilt auch in dem Falle Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und wenn dann der Spielbericht erst 3 Minuten nach Spielpfiff online geht und nicht mit Schlusspfiff, dann möge es so sein.
Aber ist es im Digitalbereich auch wirklich die Qualität, die von dem, in dem Fall Leser, abverlangt wird? Also Stichwort Clickbaiting und so weiter. Geht es da nicht um die schnelle, emotionale Schlagzeile und dann auch einen möglichst kurzen Bericht, der irgendwie was rüberbringt, was einen emotional berührt?
Naja, wir leben ja in einer Zeit, da liest man die Überschrift bei Facebook und glaubt, den Text verstanden zu haben.
Leider ja.
Leider ja. Demzufolge halte ich dieses berühmte Clickbaiting für hochgefährlich. Ich halte dieses Clickbaiting insbesondere für Medien mit Qualitätsanspruch für hochgefährlich, weil ich dadurch Vertrauen gefährde. Und wenn das Vertrauen weg ist, dann werde ich dieses Medium auch nicht mehr konsumieren. Deswegen ist jedem Medium nur zu raten, wenn ich das so sagen darf, stärker dort auf die Qualität zu achten und weniger darauf, klickt das denn jetzt. Mhm. Wenn ich mir angucke, was insbesondere, ich habe jetzt Facebook genannt, was dort los ist und was dort kommentiert wird, unter verschiedene Beiträge, die aus verschiedenen Redaktionen kommen, dann fände ich es ganz gut, nochmal an Qualität zu erinnern. Mhm. Also wenn dort steht Heimspiel in Gänsefüßchen in Wiesbaden, Fragezeichen, Heimspiel des 1. FC Saarbrücken in Wiesbaden, Fragezeichen, dann müssen wir in diesem Text erklären, dass mit diesem Heimspiel in Gänsefüßchen gemeint ist, das Spiel findet auswärts statt, dort fahren aber viele Fans hin, deshalb könnte das auch ein Heimspiel werden. Weil man nimmt wahr, nicht jeder versteht das. Mhm. Und ich darf es nicht als bekannt voraussetzen. Und dadurch gefährde ich aber auch dann ein Vertrauensverhältnis zwischen Medium, zwischen der Marke des Mediums und dem Leser. Und je mehr ich erkläre, auch über meine Arbeit, warum ich jetzt gerade dies oder jenes getan habe, umso transparenter ich werde, umso einfacher ist es zu verstehen, warum ich etwas getan habe. Und da würde ich stärker drauf setzen, als jetzt auch noch den 10. oder 12. Klick zu bekommen.
Es hat immer das Spannungsverhältnis zwischen dem eigenen Anspruch an sich, Qualitätsjournalismus abzuliefern, auf der anderen Seite der betriebswirtschaftliche Druck, damit auch Geld zu verdienen.
Definitiv ja. Definitiv ja. Aus diesem Spannungsverhältnis werden wir auch nie rauskommen. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen.
Hat ja, könnte man jetzt das ganz große Fass aufmachen, hat ja auch Auswirkungen auf die Demokratie, auch in anderen Bereichen, politische Berichterstattung, gibt es ja Parallelen auch, wo Themen einfach, sage ich mal, runtergebrochen werden und das verbreitet sich dann auch, die Reichweite geht durch die Decke, aber der Mehrwert der Meldung ist überschaubar oder dient dazu, geklickt zu werden und emotionalisiert dann am Ende natürlich auch. Ne?
Es gibt so ein kleines Reklamheft, das heißt Kavalleriepferde beim Hornsignal. Und in diesem Buch ist beschrieben, in dem Büchlein ist beschrieben, ein Signal ertönt, ne, und die Kavalleriepferde rennen los. Das ist wie jeder Halbsatz in einem Interview, ne, wenn der Füße bekommt, den fängst du nicht mehr ein. Dann hast du zwar viele Klicks, aber dieser Halbsatz hat meistens mit der Urquelle nichts mehr zu tun.
Ja, spannend auf jeden Fall. Wäre auch nochmal eine ganze Podcast-Folge damit zu füllen, Journalismus und wie sich der gewandelt hat. Aber vielleicht nochmal zum Sport, auch im Saarland. Bist jemand, der das seit Jahren auch beobachtet, wie sich der Sport hier im Saarland entwickelt hat. Und da teilen wir mal zwischen Breitensport und Spitzensport und beginnen beim Breitensport. Wie ist da so deine Analyse, wie ist da die Ausgangssituation bei uns im Saarland?
Ja, wir schmücken uns im Saarland ja immer ganz gerne damit, dass wir die größte Dichte in Deutschland in Sachen Engagement im Ehrenamt haben. Das sollten wir auch weiter hochhalten. Für meine Begriffe ist das mit das entscheidende Instrument, das Auseinanderdriften in der Gesellschaft zu verhindern. Bedeutet aber auch, dass wir den Vereinen es deutlich einfacher machen müssten. Ich habe ja selbst mal kandidiert als Präsident des Saarländischen Fußballverbandes. Ich habe mir damals angeguckt, wie viele Rechtsgrundlagen braucht es denn, um überhaupt einen Verein zu verstehen. Das ist unüberschaubar. Es traut sich ja auch schon kein Steuerberater mehr, einen Verein aufzunehmen und den zu betreuen, weil das für ihn auch wirtschaftlich uninteressant ist, weil er viel zu viele verschiedene Quellen, Rechtsgrundlagen zusammenführen muss, sodass der Aufwand für ihn viel zu groß wird. Wir waren als VSS davon auch betroffen und sind bei der Steuerberaterkanzlei, bei der wir jahrelang waren, rausgeflogen. Also musste ich eine neue suchen. Ich glaube, dass wir das viel stärker hochhalten müssten, was die Vereine als solches angeht. Dort kommen diejenigen zusammen, die auch, die früher in der Dorfkneipe zusammenstanden. Die finden sich heute vielleicht noch beim Sport, wenn überhaupt im Dorf, dann beim Sport. Da trifft der Versicherungsmann auf die Bankerin, auf den Metzger, auf den Dachdecker. Also man merkt, dass man dort in einen Austausch kommt und merkt, die anderen haben genau die gleichen Themen wie ich. Deswegen brauchen wir dringend diese Vereine. Zum anderen, wenn ich mal angucke, selbst wie sich das bei den Kindern, die ich jetzt in dem Alter 10, 11, 12 live jeden Tag erleben darf, sich entwickelt, die verabreden sich nicht mehr am Nachmittag zum Fußballspielen, sondern die verabreden sich online, um irgendwelche Brawl Stars und Fortnite zu spielen. Und da stelle ich mir die Frage, was macht das denn sozial dann aus? Also auch da brauchen wir nochmal eine stärkere Fokussierung auf das, was unsere Vereine alles leisten. Und ich fände auch dort rein medial die Debatte mal nett zu führen. Sind denn die 3 Euro, die wir im Sportverein pro Monat bezahlen, es wirklich wert? Ne? Oder müssten es nicht 30 sein? Der Verein hätte die Kohle, um noch mehr zu machen. Und das Engagement der Eltern bei dem Verein wäre höher, weil die Wertigkeit höher ist. Auch das halte ich für eine Diskussion, die geführt werden muss. Grundsätzlich bin ich beim Breitensport natürlich der Überzeugung, wie alle anderen auch, ohne Breite keine Spitze. Deswegen alles, was geht zur Unterstützung der Vereine, das ist um 3 Euro ins Phrasenschwein zu bezahlen. Ne? Wer ernten will, muss säen. Und das halte ich in dem Breitensport für dringend notwendig.
Gerade bei der Herausforderung im Breitensport, wenn man sich so mit den Vereinsvertretern unterhält, ja auch hauptsächlich ist, auch wieder Menschen zu finden, die bereit sind, sich einzubringen als Funktionär, als Trainer und so weiter und da auch die Rahmenbedingungen zu setzen und sowohl monetär, wie du jetzt gesagt hast, also dass man auch in der Lage ist, dem Trainer mal einen gewissen Obolus, eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen, wird ja jetzt auch gerade in Berlin bei den Koalitionsverhandlungen, glaube ich, die Übungsleiterpauschale angehoben und auch die Ehrenamtspauschale, das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber da muss insgesamt müssen wir da überlegen, wie können wir das nochmal attraktiver machen und wie können wir auch das rausarbeiten, was du gesagt hast, was über den Sport vermittelt wird, die Werte, also es ist extrem sinnstiftend eigentlich auch, als Trainer beispielsweise Jugendliche mitzuentwickeln und denen ja auch mit was auf den Weg zu geben, über das Sportfachliche hinaus.
Also das also kann ich auch reizen. Ne? Ja, ich bin nicht ganz dabei bei dem Thema, wir erhöhen jetzt irgendwelche Steuerfreibeträge, weil das bringt dem Trainer Cash nichts. Ja. Ne? Also das spürt er,
Gedanken gemacht,
er spürt ein Jahr später, dass er vielleicht weniger zahlen muss, aber er bekommt nicht mehr. Mhm. Ja, und das ist für meine Begriffe schon mal ein erstes Thema. Ein zweites Thema ist, alles das, was die Vereine mittlerweile auch in der Haftung zu verantworten haben, halte ich für abstrus. Und für meine Begriffe gehört das in die Hauptamtlichkeit. Also dieses Konstrukt, was wir im Saalsport grundsätzlich haben, nämlich ein Ehrenamt ist der Vorstand oder das Präsidium und dann haben wir einen Geschäftsführer im Hauptamt, und das haben wir nur bei den großen Organisationen, ist für meine Begriffe nicht mehr zielführend. Beim Landessportverband 2 hauptamtliche Vorstände einzusetzen, war der Schritt in die richtige Richtung. In Elversberg bei den Fußballern 3 hauptamtliche Vorstände einzusetzen, war der Schritt in die richtige Richtung. Beim 1. FC Saarbrücken 3 ehrenamtliche Vorstände zu haben, sehen wir ja, was es bringt. Nichts. Ich glaube, dass wir dringend in
Professionalität
weiterdenken müssen. Das ist ja alles nicht neu zu erfinden, sondern das gibt es ja alles schon. Die Frage ist nur, wie wir es finanzieren.
Ja.
Ein Gedanke könnte ja sein, in Regionen einen Hauptamtlichen zu installieren, der sich dann um verschiedene Vereine kümmert. Das wäre für meine Begriffe ein nächster Schritt hin zur Professionalisierung. Und das hielte ich zur Entlastung der Vereine vor Ort für dringend geboten.
Das ist eines der Top-Themen auch landespolitisch im sportpolitischen Bereich. Strukturelle Finanzierung des Saarsports finanziert sich ja hauptsächlich über das sogenannte Sportachtel von Toto-Geldern. Das stagniert schon seit Jahren. Es gab nie einen Inflationsausgleich. Von daher haben die Verbände, obwohl die Preise überall gestiegen sind, die gleichen finanziellen Rahmenbedingungen wie noch vor 20 Jahren. Und da muss sich die Politik, und da haben wir auch Ansätze und Anregungen schon gegeben, Gedanken machen, wie wir in Zukunft dann noch mal mehr Geld erst für ins System geben können und eben mehr professionalisieren können.
Ich finde auch, eine solche Diskussion müsste medial noch viel stärker geführt werden. Ne? Eben. Ne? Aber das ist im Übrigen in den Sportredaktionen dann nicht ganz so einfach zu werten, weil das, was du beschreibst, ist ja eine strukturelle Veränderung im System. Mhm. Und die Sportredaktionen als solches verstehen sich ja, was den Sport angeht, in der Pflicht. Also die Ausübung des Sports und alles das, was mit Strukturen zu tun hat, nicht zwingend. Deswegen ist das immer eher Prio 1b als 1a. Und manchmal sagt man dann, naja, wenn das politisch diskutiert wird, dann gehört das jetzt in die Politikredaktion und nicht in die Sportredaktion. Das muss man so zum Ausgleich vielleicht nochmal einordnen.
Wobei der Sportjournalismus ja auch davon lebt, wie wir eben schon gesagt haben, dass die Strukturen im Sport erhalten bleiben. Weil wenn kein Sport mehr da ist in der Form, zumindest mal kein organisierter Sport mehr, dann fällt ja auch die Geschäftsgrundlage für die Sportjournalisten weg. Und dementsprechend müssen wir da, glaube ich, das Thema wirklich nochmal deutlich machen. Es ist auch abstrakt, habe ich gemerkt, zu kommunizieren, weil die meisten eben was anfangen können mit einzelnen Projekten, mit Veranstaltungen. Aber diese strukturelle Förderung, das ist noch nicht, auch kommunikativ noch nicht so durchgedrungen, dass das notwendig ist, da auch nochmal ranzugehen.
Ich habe meine Magisterarbeit geschrieben über das Selbstverständnis von Sportjournalisten. Mhm. Und da gibt es eine Entwicklung seit den 50er Jahren, die kann man so in Dekaden beschreiben. Welches Selbstverständnis hat denn der Sportjournalist? Und was immer wieder auftaucht, und das schon seit Jahrzehnten, ist, wie nah darf denn ein Sportjournalist sein? Weil du eben gesagt hast, ne, die Sportjournalisten haben ja auch ein Interesse daran. Das ist durchaus korrekt. In dem Moment, in dem ein Fußballverein eine Liga höher geht, in den Profifußball, hast du als Zeitung, als Rundfunksender, als Rundfunkanstalt ja plötzlich auch Profifußball im Programm. Heißt aber nicht, dass es die Aufgabe des Journalisten ist, die jetzt dorthin zu schreiben oder die dorthin zu kommentieren. Mhm. Das ist ein schmaler Grat. Also du brauchst eine distanzierte Nähe. Es gab mal einen Ministerpräsidenten, der hat für das Verhältnis zwischen Politikern und Journalisten zwei Stachelschweine als Bild benutzt. Ja, und er hat gesagt, wenn sich die Stachelschweine annähern, dann pieksen die sich. Und wenn die Stachelschweine zu weit voneinander entfernt sind, dann vermissen sie sich. Mhm. Und ich finde dieses Bild halt wunderbar. So sehe ich das nämlich als Sportjournalist auch. Wenn wir zu weit weg sind, kriegen wir nichts mehr mit und können unseren Job nicht mehr machen. Wir dürfen aber auch nicht zu nahe dran sein. Ne, da gilt der alte Spruch von Mr. Tagesschau, Hans-Joachim Friedrichs, man soll sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache.
Das stimmt definitiv, ja. War fast schon ein sehr gutes Schlusswort. Noch eine Frage hätte ich aber, weil wir gesagt haben, wir unterteilen zwischen Breitensport und Spitzensport. Wie sieht es zur Zukunft, insbesondere was den Spitzensport angeht im Saarland? Welche vielversprechenden Athleten haben wir hier, deiner Meinung nach?
Naja, die Antwort liegt ja in der Tat auf der Hand. Ohne Breite keine Spitze, ohne Spitze keine Breite. Auch das kostet wahrscheinlich 3 Euro ins Phrasenschwein. Gilt aber für den Sportjournalismus ja dann genauso. Und natürlich hat auch der Sportjournalismus ein Interesse daran, dass diese Spitzenleistung hier in der Region passiert. Das haben wir ja gesehen bei der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris im vergangenen Jahr, wie die Berichterstattung dann auch hier zu Lande ausgefallen ist und wie präsent denn war, wie welche Sportler aus aller Herren Länder am Sportcampus Saar dann unterwegs waren. Die Sportredaktion der Saarbrücker Zeitung hat ihre Redaktion auf den Sportcampus verlegt und hatte dort von vor Ort berichtet. Das macht ja auch Spaß. Auch das, was beim SR gelaufen ist, was beim Forum gelaufen ist, das sind ja wunderbare Geschichten. Und die Geschichten zu erzählen von den Menschen, die dahinter stecken, hinter diesen Leistungen, das ist ja immer wieder ein Strauß von tollen Geschichten und das sollten wir uns doch dringend bewahren. Deswegen kann ich für die Sportjournalisten nur sagen, wenn die Investition in den Sport so funktionieren könnte, wie wir uns das alle wünschen, wird uns das allen gut tun, ohne dass ich jetzt die Position verletze und zu nahe dran bin. Da bleibe ich dann bei der distanzierten Nähe, von der Vogelperspektive drauf geguckt. Es würde uns allen gut tun in diesem Land und darauf setzen wir.
Und wie der Zustand des Spitzensports generell? Also was glaubst du, werden wir in 10 Jahren noch Top-Sportler haben, die international konkurrenzfähig sind?
Schwierige Frage. Ich glaube, dass wir hierzu auch eine eigene Folge bräuchten, nämlich über das Sportsystem in Deutschland grundsätzlich zu diskutieren. Ist das amerikanische als weltweit das gefeierte denn wirklich besser als das hiesige? Da gehe ich nicht über jede Brücke, aber vielleicht sollten wir uns an der einen oder anderen Stelle mal abgucken, was dort denn besser ist. Ich glaube, da gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen man noch drehen kann.
Es gibt viel zu tun für den Sport, für den sportpolitischen Bereich, aber auch für den Sportjournalismus. Das ist auch gut so.
Wenn in der Sportpolitik viel getan wird, hat auch der Sportjournalismus Grund, darüber zu berichten.
Konjunktur, genau. Dir aber erstmal vielen Dank für die Ausführungen, auch für die Bereitschaft, heute hier mitzumachen. Alles Gute, sowohl beruflich als auch im Ehrenamt, bist ja vielfältig unterwegs. Und euch auch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute und bleibt fit. Ciao.